Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon heute Carsten Huck. Bevor wir zwei neue Romane vorstellen, von der Britin Jacinta Nandi und vom US-Amerikaner Michael Cunningham, kommen wir auf eine große Schweizer Schriftstellerin zu sprechen. Gertrud Leutenegger. 1948 in Schwyz geboren, verstarb sie eben dort am 20. Juni im Alter von 76 Jahren. Der Ordinarius für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Zürich und Direktor des Zentrums für literarische Gegenwart, Philipp Theison, kannte Gertrud Leutenegger und er kennt ihr Werk. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Guten Tag, Herr Theison.
Einen schönen guten Tag, Herr Huck.
Sie sind 1974 geboren, ein Jahr bevor Gertrud Leutenegger im Surkamp Verlag mit ihrem Debüt begonnen hat. Wie haben Sie die Autorin kennengelernt bzw. erlebt?
Also kennengelernt haben wir uns mal bei der Akademie für deutsche Sprache und Dichtung in Darmstadt. Und ich kannte ihre Texte allerdings schon zuvor. Und erlebt habe ich sie einigermaßen stimmig mit dem Bild, das ich mir aus ihren Texten gemacht habe, weil sie eigentlich eine sehr feine Beobachterin der Wirklichkeit war und ich mein Erleben der Wirklichkeit, die uns umgibt, durch ihre Sprache gedeckt sah. Sie hatte einen ganz eigenen Zugang zu dem, was sie umgibt, einen ganz eigenen Zugang zur Stadt zum Beispiel, einen ganz eigenen Zugang zur Natur, zu dem, was Literatur eigentlich machen soll und was es darstellt. Und das hat sich oft mit meinen Vorstellungen auch gedeckt, mit meiner persönlichen Erfahrung, gerade dadurch, dass sie sich eigentlich nie einer Sache verschrieben hat, außer der Sprache und außer der Literatur.
Ihre Texte, sagt man, seien vor allen Dingen auch dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht linear erzählen, dass sie also jetzt nicht plotgetrieben sind, sondern dass sie Bilder findet, Sie haben es gerade angesprochen, also für das auch, was uns umgibt und dass aber auch eine gewisse Stille ihre Texte auszeichnet.
Ja, das wird oft falsch interpretiert, dass man sagt, das ist eine stille Literatur, ich habe immer gesagt, eine leise Kunst, eine feine Kunst. Da wird dann oft rein interpretiert, ja, das ist sowas Ätherisches, Zerbrechliches. Es ist gerade dieses leise Sein, diese Stille, die auch die Stärke der Literatur darstellt. Denn sie kann gerade dadurch, dass sie ihre Umgebung Raum lässt und sie zu Wort kommen lässt, ganz, ganz eigenartige Sachen entlocken. Und wenn sie sagen, dass es eben keinen linearen Plot gibt, dass sie nicht plottet, dass es nicht um das Vorantreiben von Handeln geht, dann ist das richtig. Denn diese Literatur geht davon aus, dass man Handlung findet. Also sie hört eigentlich den Häusern zu, den Straßen, den Gebäuden, aber auch dem Meer. Und was einem dort begegnet, die Figuren, die Erinnerungen, die sich auf einmal ihr aufdrängen, das kommt alles rein und das strukturiert letztendlich diese Texte. Und das Zauberhafte ist eben, dass man nie das Gefühl hat, das ist jetzt aber dann doch irgendwie ganz arbiträr und zufällig, sondern nein, das ist eigentlich Handlung, die in Wirklichkeit gründet, in dieser Welt gründet. Und das können nur ganz wenige und sie konnte das wie kaum eine zweite.
Es gibt diesen schönen Satz von ihr, wo sie ihr Schreiben bezeichnet als ein allem Fernsein, um allem nah zu sein. Das scheint ja erst einmal ein Widerspruch zu sein.
Nein, eben gerade nicht. Also es gibt ja noch einen berühmteren Satz im Vorabend. Mein Thema ist, dass ich keines habe. Das bezeichnet ja diese Ferne. Ja? Das heißt, bei Gertrud Leutenegger finden Sie immer die Abwehr der Dinge, die sich einem unbedingt aufdrängen wollen. Also Aktivismus ist ihr ganz, ganz, ganz fern. Sich einer Sache verschreiben, ein Thema groß machen oder so etwas. Sie reduziert im Grunde erstmal alles auf den Umgang mit Sprache. Und deswegen kommt man überhaupt zu den Dingen. Sie sagt, alles andere ist übersprochen worden. Das ist eine Vorstellung von Wirklichkeit, die beginnt mit einem Misstrauen gegenüber dem, was uns umgibt. Und sagt, wenn ich das erfahren will, was mich in dieser Welt angeht, dann muss ich erstmal allen anderen versuchen, Bilder zu machen und so weiter, Fan bleiben. Und das macht sie in ihren Texten immer wieder, im Vorfrühling, im Kontinent, vor allem finde ich im Matutin, das ist für mich mein Lieblingstext, da geht es genau darum, dass derjenige, der zu sich will, durch etwas hindurch muss. Und der einzige Weg ist die beobachtende Teilhaftigkeit der Dichtung.
Welche Stellung hat Gertrud Leutenegger denn innerhalb der Literatur mit dieser Poetik?
Na, sie war schon ein Solitär, würde ich sagen. Also es ist eine ganz, ganz eigene, auch selbstbewusste Autorin gewesen. Und natürlich liegt es in der Konsequenz, dass ihre Texte, obwohl sie ja schon ganz früh bei Suhrkamp war, also eine der wenigen Schweizer Autorinnen, die es überhaupt quasi wirklich auf die internationale Bühne geschafft haben, dass sie trotzdem natürlich nie einen Hype erlebt hat oder so etwas, weil es liegt dieser Literatur auch nichts ferner. Das ist eine Literatur, die im Grunde gefunden werden will und gefunden werden muss. Und die Connoisseure und Connoisseurinnen, die haben sie ja auch gefunden, aber das sind natürlich eben nicht viele. Man muss dann sehr, sehr gut lesen, man muss sich auf diese Texte einlassen, viel Zeit mit ihnen verbringen, dann schenken sie einem so viel. Ich würde sagen, vergleichbar unter den Gegenwartsautorinnen wäre vielleicht für mich jemand wie Esther Kinski zum Beispiel. Das finde ich eigentlich sehr nah. In der Schweizer Literatur ist sie im Grunde unerreicht und unvergleichbar.
Sie war sogar nominiert für den Schweizer und den Deutschen Buchpreis mit ihrem Roman Panischer Frühling. Und ja, ihr letzter Roman erschien bei Suhrkamp 2020, Späte Gäste. Ja. Danach gab es noch im Schweizer Nimbus Verlag eine Sammlung von Notaten, Partita. Was würden Sie denn sagen, wenn man jetzt Gertrud Leutenegger posthum kennenlernen möchte? Womit sollte man einsteigen? Was sollte man lesen?
Also ich glaube, dasjenige, was sich aus heutiger Sicht am schnellsten erschließt, ist der Panische Frühling. Ich will aber allen, die das hören oder die Gertrud Leutenegger begegnen wollen, empfehlen, nicht aufzuhören, bevor man Matutin gelesen hat. Das ist für mich der schönste Text und auch der magischste Text, den sie hinterlassen hat. Und sie fehlt, das muss man so sagen. Sie fehlt sehr.
Der Literaturwissenschaftler Philipp Theisern über die verstorbene Schriftstellerin Gertrud Leutenegger. Ihre Werke sind hauptsächlich bei Suhrkamp, aber auch im Schweizer Nimbus Verlag erschienen. Die Autorin Jacinta Nandi, 1980 in London geboren, lebt in Berlin und schreibt auf Deutsch. Vor 2 Jahren war sie eingeladen zum Klagenfurter Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis, der auch in den kommenden Tagen wieder stattfindet. Ihr Text über eine alleinerziehende Mutter in einer Beziehung voll psychischer Gewalt wurde von der Jury vor allem wegen seines schwarzen Humors und der durchaus vergnüglichen Verarbeitung eines an sich ernsten Themas gewürdigt. Nun ist die Geschichte von Jacinta Nandi in ihren neuen Roman Single Mom Supper Club eingeflossen, ebenso wie die Erfahrungen der Autorin als Expat in Berlin. Julia Schröder stellt das Buch vor.
Alleinerziehend klingt irgendwie nach trauriger Provinz. Single Mom hingegen, das ist Berlin-tauglich und passt deshalb für die alleinerziehenden Mütter, deren Abendessensverabredung dieser Roman seinen Titel verdankt. Der englische Begriff passt auch deshalb, weil 3 der Single Moms Britinnen sind. Beides haben sie mit ihrer Erfinderin Jacinta Nandi gemeinsam, die als alleinerziehende Mutter 2 Söhne in Berlin lebt. Eigentlich sind es 2 Supperclubs, von denen Nandi erzählt. Die deutsch-englische Viererbande, Nandi nennt sie die normalen Mütter, um die 40 mit mehr oder weniger prekären Jobs und Sprösslingen zwischen 9 und 16 und eine Gruppe jüngerer Alleinerziehender mit sehr kleinen Kindern, immer neuen Prada-Taschen und unerschöpflichen Kokainvorräten, die ihr Instagram-taugliches Leben aus Geldquellen im Graubereich finanzieren.
In der Küche sind versammelt Cocaine-Moms Sascha, Lexi und Nana. Alle sind so übertrieben glänzend angezogen. Sie sehen aus wie Sexroboter, silberne BHs und kleine Miniröcke aus Plastik.
Als die 2 Clubs sich zusammentun, prallen Welten aufeinander. Dabei findet sich schon in der Gruppe der normalen Mütter ziemlich Gegensätzliches. Die verhinderte Sachbuchautorin Tamara, Mutter von Zwillingen und eines freundlich verhaltensauffälligen Nachzüglers, lebt hauptsächlich von der Vermietung ihrer zurückgelassenen Wohnung in Notting Hill. Die ehemalige Tänzerin Kayla, aufgewachsen als Mixed-Race-Adoptivkind weißer Eltern in Essex, schlägt sich und ihre Teenager-Tochter mit Gelegenheitsjobs durch. Lina, genannt Sad Lina, von ihrer indischstämmigen Familie wegen ihres unehelichen Sohns verstoßen, leidet in einer grotesken Gewaltbeziehung mit einem Jochen, den sie nach 10 Jahren mit Hilfe der Cocaine Moms endlich verlässt. Und schließlich ist da Antje aus Köpenick, schreckliche Antje genannt, eine typisch deutsche Besserwisserin und Spaßbremse mit Ostsozialisation.
Eigentlich bin ich viel weiblicher als ihr, sagt Antje nachdenklich. Ich bin nicht nur eine bessere Feministin als ihr. Ich bin weiblicher. Ich will Männern helfen. Ich will, dass es mehr Männerhäuser gibt. Ich will, dass Männer die Möglichkeit haben, ihre Kinder 50% der Zeit zu sehen. Ich bin die Weiblichkeit. Endlich holt Lexi das Koks raus. Und nachdem alle außer Kayla ihr eine Summe gepaypalt haben, so wie im Sozialismus damals vielleicht, sagt Lexi, wir hatten keine Drogen in der DDR, antwortet Antje, beginnt der Abend richtig.
Mit diesen unterschiedlichen Frauen und ihren teils doch recht ähnlichen Problemen kolumniert und feuilletonisiert sich Single Mom Supper Club durch Berlin und Umgebung, von Alt-Tempelhof nach Neukölln, von Gropiusstadt nach Prenzlauer Berg, von Karls Erdbeerhof nach Tropical Island und an brandenburgische Seen und Schlösser. Die älteren Mütter geraten dabei deutlich differenzierter als das junge Insta-Gemüse, das eine Ansammlung von Abziehbildern bleibt. Natürlich sind auch Männer im Spiel, als Drogenverticker, Lehr- oder Amtspersonen, lästige bis bedrohliche Ex-Partner, vor allem aber als Träger von Penissen, kurz als wenig hilfreiche bis richtig schlimme Figuren. Die gemeinsamen Abendessen der Frauen entgleisen in der Regel und enden nicht selten in menschlichen Katastrophen, was nicht nur an den konsumierten Drogen liegt, sondern auch an den dabei aufbrechenden Lebenslügen und den verteilten Haltungsnoten. Darf man dem Klassenlehrer der Tochter einen Blowjob geben? Darf man Wohnungen möbliert und überteuert untervermieten? Darf man mit Chlorbleiche putzen? Darf man sein Kind schlagen? Was eine Gewaltbeziehung ausmacht, wird ebenso verhandelt wie die Frage, ob Regretting Motherhood nicht vielleicht ein Oberschichtenprivileg ist. Leider ist Jacinta Nandi sich nicht zu schade, besonders bei Expats und ihren Fans beliebte Klischees von Deutschland und den Deutschen ein bisschen totzureiten. Ob man das nun eher lustig findet oder eher lame, hängt wohl von Tagesform und Lebenssituation der Leserin ab. Jenseits geschmacklicher Vorlieben fragwürdig ist allerdings, dass die Autorin allen drei britischen Single Moms so unterschiedlich ihr Hintergrund sein soll, eine regelrechte Fixierung auf die Nazi-Zeit andichtet, um ein paar flotte Bonbons loszuwerden, etwa:
Deutsche Menschen mögen keine Zeitreisen. Zeitreisen erinnern die Deutschen an den Holocaust, that's why.
Oder:
Wenn man deutschen Männern Geschichten über britischen Rassismus erzählt, verstehen sie es falsch. Sie denken immer, du willst damit sagen, dass der Holocaust okay war.
Einem auf Kultqualitäten hingeschriebenen Roman mit so vielen alleinerziehenden Müttern möchte man allerhand verzeihen. Aber so etwas dann doch nicht.
Julia Schröder über Single Mom Supper Club von Jacinta Nandi. Rowohlt 100 Augen, 320 Seiten, 24 Euro. Ein Tag im April ist der 8. Roman von Michael Cunningham und sein erster seit 10 Jahren. Wieder erzählt der Autor von seinem liebsten Milieu, der prekären New Yorker Künstler- und intellektuellen Szene. Diesmal konzentriert auf 3 Tage in 3 aufeinanderfolgenden Jahren, vor, während und nach der Pandemie. Auch wenn das Virus nirgends namentlich genannt wird, beherrschen die Covid-Auswirkungen doch das Leben der Romanhelden, einer 5-köpfigen Familie in Brooklyn. Siegfried Löffler.
Diese Familie wird zerbrechen. Sie weiß es nur noch nicht. Ihre Existenzgrundlage ist instabil und garantiert keinen beruflichen und ökonomischen Halt. Ihr innerer Zusammenhalt ist brüchig. Ihre geheimen Wünsche streben auseinander. Und die Wohnung in einer der schäbigeren Ecken von Brooklyn ist zu beengt für Vater, Mutter und 2 Kinder plus den Bruder der Frau als 5. Rad am Wagen. Wir schreiben April 2019. Alle 3 Erwachsenen sind Enddreißiger und machen die ersten Schritte in Richtung ihrer eigenen Sterblichkeit. Sie zählen zum künstlerischen und intellektuellen Prekariat und fühlen sich an einem kritischen Wendepunkt ihrer mittleren Jahre. Sie sind unzufrieden mit ihrem derzeitigen Leben, sie möchten es ändern, haben jedoch Angst zu versagen und kämpfen mit Schwermut. Dan, der Ehemann, ist ein gescheiterter ehemaliger Rock'n'Roller. Derzeit spielt er Hausmann und träumt von einem Comeback als Musiker. Unentwegt schreibt er Songs für die Schublade. Isabel, seine Ehefrau, ist eine unbegabte Mutter, verdient aber als Fotoredakteurin einer schlecht laufenden Printzeitschrift den Lebensunterhalt der Familie und sorgt sich um ihren Arbeitsplatz. Ihr jüngerer Bruder Robbie ist schwul und ein schlecht bezahlter Grundschullehrer, der davon träumt, auf ein Medizinstudium umzusatteln. Als Mitbewohner ist er der emotionale Mittelpunkt der Familie. Er wird von allen geliebt, soll aber ausziehen, weil sein Zimmer für die Kinder benötigt wird. Diese Kinder, Nathan und Violet, 11 und 5 Jahre alt, beobachten ängstlich, wie sich die Konstellationen unter den drei Erwachsenen verschieben. Schließlich hängt ihr Leben davon ab.
Die drei Erwachsenen haben immer nur improvisiert. Aber anscheinend haben Nathan und Violet im Laufe der Zeit bereitwillig akzeptiert, dass sie nicht mehr und nicht weniger sind als die beiden jüngsten Mitglieder einer willkürlichen Formation, die sich aus irgendwelchen undurchschaubaren juristischen Gründen Familie nennt. Für Robbie ist es ein Schock, zu erkennen, dass sie genau dazu geworden sind, zu einer Familie. Zu einem Konglomerat, das alle Brüche überstehen wird, sogar die Scheidung, die er jetzt schon kommen sieht. Robbie liebt Dan und Isabel, beziehungsweise liebt er die bockige Kreatur, zu der die beiden sich vereinigt haben.
Dieser Familienformation, wie brüchig auch immer, stellt der Autor Michael Cunningham ein konträres Modell entgegen. Eine Kleinfamilie widerwillen. Dans Bruder Garth, ein erfolgloser Künstler, hat mit seiner Freundin Jess einen kleinen Sohn, bei dem er gerne die Vaterrolle spielen würde. Doch die Mutter des Kleinen will davon nichts wissen. Für sie ist Garth bloß der Samenspender und soll sich fernhalten. In diesem Roman erscheinen also beide Varianten improvisierten Familienlebens von heute als wenig glückversprechend. Dennoch geht es hier vor allem um Liebe. Denn Cunningham ist ein ebenso weltkluger wie menschenfreundlicher Autor. Er untersucht die Elastizität und Belastbarkeit aller möglichen Spielarten von Liebe. Familien- und Elternliebe, erotische Liebe, besonders queere Liebe, Geschwisterliebe und allen ambivalenten Gefühlsregungen dazwischen. Das mittlere der drei Romankapitel spielt ein Jahr später, im April 2020. Die Pandemie hat zugeschlagen, es herrscht Lockdown. Die Familie ist zu Hause eingesperrt, die Kinder haben Online-Unterricht und ihre Mutter arbeitet im Homeoffice. Totaler Stillstand. Es ist eine Zeit der erzwungenen Selbstbesinnung. Zugleich steigt der Druck im Kessel. Vor allem die kleine Violet ist verwirrt und spielt ihren Eltern eine Kindlichkeit vor, aus der sie inzwischen herausgewachsen ist.
Wir machen uns Sorgen um Violet. Sie benimmt sich wirklich merkwürdig. Sie glaubt, jeder Buchstabe des Alphabets hätte eine eigene Persönlichkeit. Manche Buchstaben hält sie für böse. Außerdem findet sie, dass die Fenster geschlossen bleiben müssen. Violets Bedürfnis, Recht zu behalten, kollidiert mit ihrem Wunsch, sich die Geheimnisse des Lebens erklären zu lassen. Ab welchem Alter wird Kindern bewusst, dass sie manchmal angehalten sind, das Kindsein zu parodieren?
Im dritten, dem Schlusskapitel, ist die Pandemie ausgestanden und die im Lockdown stillgestellten Familienkonflikte verlangen nach entschiedenen Lösungen. Die Familie zerfällt, die Eltern gehen auseinander, Isabel kauft ein Haus auf dem Land und zieht weg aus Brooklyn. Doch es gibt auch positive Veränderungen. Die Eheleute begegnen einander nach der Trennung mit mehr Wohlwollen als vorher. Und der erfolglose Künstler Garth macht doch noch Karriere. Das Whitney Museum kauft ein Werk von ihm an. Seine Vaterrolle darf er allerdings nicht spielen. Seine Freundin Jess hält ihn weiterhin im Ungewissen, halb drinnen, halb draußen als Familienmitglied. Der Autor Michael Cunningham ist zu klug für drastische Romanschlüsse. Er hält es realistischerweise mit der Ambivalenz, denn seine Menschenkenntnis verbietet ihm Illusionen. Auch dieser Roman endet glimpflich, allerdings nicht ohne einen zynischen Beigeschmack. So klingt es, wenn die beiden Quasi-Schwägerinnen Isabel und Jess beschließen, ihre Beziehung zu verbessern.
»Wir sollten enger befreundet sein, findest du nicht?« sagt Isabel. »Klar«, sagt Jess, »außer dass wir uns eigentlich nicht besonders mögen.« Sie zögern. Anscheinend teilen sie ein Geheimnis, aber aussprechen können sie es nicht. Das Geheimnis sind sie beide, wie sie gemeinsam schweigen, müde und misstrauisch.
Sigrid Löffler über Ein Tag im April von Michael Cunningham aus dem Amerikanischen von Eva Bonnet. Luchterhand, 350 Seiten, 24 €. Und das war der Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.